Goodcast, der Podcast, der wirkt. Präsentiert von Viva Equality.
Hallihallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Goodcast. Ich freue mich, dass du dir auch heute wieder die Zeit nimmst, um diese Ausgabe zu hören, mit meiner Gästin Friederike Behrens. Friederike Behrens ist Vorsitzende der Geschäftsführung der Postcode Lotterie. Postcode Lotterie, 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 Glücksspiel. Hat er jetzt den Verstand verloren? Nein, habe ich nicht, denn die Postcode Lotterie im Verbund der Postcode Lotterien, das wird sie erklären, ist weltweit der drittgrößte Fördermittelgeber. Drittgrößte. Es gibt nur zwei, die größer sind, das werden wir auch erklären. Auf jeden Fall ist es so, dass die eine Menge in Deutschland bewirken und noch lange nicht dort angekommen sind, wo sie hinwollen. Wir reden also darüber, wie so eine Postcode-Lotterie funktioniert, wie so eine Soziallotterie funktioniert, über die Herausforderungen und wir reden darüber, wie in Deutschland gefördert wird und vielleicht auch, wie man an das Geld rankommt. Wer weiß. Ich wünsche dir auf jeden Fall ganz viel Spaß mit dieser Folge. Wie immer gilt, Daumen heben, kurzen Kommentar hinterlassen und diesen Podcast ganz vielen anderen Menschen empfehlen. Viel Spaß, los geht's. Hallo Friederike.
Hallo, ich freue mich hier zu sein.
Ich freue mich, dass du da bist. Wir haben ein tolles Vorgespräch gehabt und ich habe aus dem Vorgespräch einen Satz mitgenommen. Und mit dem fangen wir jetzt an. Ich formuliere ihn als Frage. Wie verändert man die Welt?
Boah.
Deswegen liebe ich diese Vorgespräche.
Indem man die Postcode-Lotterie macht. Deshalb verändert man die Welt.
Da kommen wir gleich drauf zurück. Aber wie, du hast das so richtig schön mit ganz viel Inbrunst hast du das gesagt. Ich will die Welt verändern.
Das stimmt, das treibt mich auch, aber ehrlicherweise verändert man immer auch in seinen unterschiedlichen Jobs oder auch privat, verändert man jeden Tag die Welt. Deshalb finde ich die Frage schon sehr, sehr mächtig. Jeder kann die Welt verändern, sowohl klein als auch groß. Und deshalb finde ich das schwierig, so pauschal zu beantworten. Auf jeden Fall verändert man die Welt, indem man viel mit Menschen redet und auch Menschen vertraut, wo man glaubt, die auch das Potenzial haben, die Welt zu verändern. Und letztendlich geht es auch nur im Team.
Das ist eine sehr schöne Antwort. Und ich finde, die Frage ist gar nicht so groß. Naja, du arbeitest ja dran, die Welt zu verändern.
Ja, das stimmt.
Und wir alle, genau. Das wollte ich eben noch sagen. Wir alle arbeiten ja dran, die Welt zu verändern. Genau. Und die Welt vor allem, das ist wichtig. Eigentlich müsste ich die Frage doch umformulieren. Ich formuliere die Frage um. Wie macht man die Welt zu einem besseren Ort?
Indem, finde ich, jeder das Bewusstsein hat, dass jeder einen Beitrag leistet. Und ich finde auch, dass wir da ein bisschen zur Bewusstseinsveränderung beitragen müssen, dass jeder auch ein bisschen an den anderen denkt und nicht immer nur an sich selber.
Ja, das stimmt. Ja, das ist echt, also wenn wir jetzt schon eine halbe Stunde weiter wären, wäre das ein richtig tolles Schlusswort.
Nein, das steht wirklich Erst am Anfang. Wir sind erst am Anfang, das kann kein Schlusswort sein.
Das stimmt, einfach wenn wirklich jede Person einfach einen Beitrag leisten würde, dann wäre das wahrscheinlich
sehr viel besser. Ja, und jedes Unternehmen auch. Ich finde ja auch, also jedes Unternehmen sollte so einen Social Responsibility Beitrag auch in der DNA haben.
Ja, guter Punkt. Warum glaubst du, ist das nicht bei mehr Menschen so, dass sie sich engagieren und mehr unternehmen?
Ich glaube, bei vielen ist das schon so, aber ich glaube, dass wir natürlich so jetzt in einer Zeit sind, wo jeder so ein bisschen ich-bezogen ist und das wird natürlich auch so Social Media, finde ich, trägt dazu bei, dass man immer so ich-bezogen ist, weil man sich selber spiegelt. Und ich glaube, die früheren Generationen, gerade zum Beispiel, die, wo man auch vielleicht noch eine Kriegserfahrung auch hatte, also meine Familie hat das eben auch sehr, da bist du dann schon eher im Wir als zur Zeit gerade. Deshalb muss man sich überlegen, Formate überlegen, wie wir mehr wieder ins Wir kommen. Und Demokratie ist zum Beispiel auch Wir.
Ist das der Grund, warum du aus der Branche, aus der du ursprünglich kommst, gewechselt bist? Dass du mehr Wir haben möchtest?
Ich habe ein bisschen Problem mit diesem, was ist die Branche, in der ich ursprünglich komme? Es gibt keine Branche, wo ich ursprünglich herkomme. Mein Weg ist ein Weg, der gar nicht in Branchen denkt, der immer in Herausforderungen und ich bin sehr neugierig und ich möchte selber immer was dazulernen und möchte immer was gestalten. Und wenn man meinen Weg sieht, dann habe ich immer neue Sachen gemacht. Ich war immer am Anfang an dabei. Ich weiß noch, als ich mal bei der UFA war, da haben wir die erste Internet-Soap im deutschen Fernsehen fürs ZDF gemacht, zwischen den Stunden. Das war was ganz Neues. Und so war jede jede Station, auch in meinem Berufswegen, ein Weg zu was Neuem. Ich hatte immer das Glück, auf Leute zu treffen, mit denen ich viel gestalten konnte. Und so bin ich jetzt auch da gelandet, wo ich jetzt gelandet bin.
Ich habe mir das ja nur zum Teil ausgedacht, die Fragen. Also die meisten Fragen bereite ich selber vor, aber ich habe dabei digitale Unterstützung, weil ich nämlich ChatGPT nutze. Ja, weil, ja, ist total praktisch. So, und ChatGPT, lese ich dir jetzt vor, damit du weißt, wo das herkommt, hat folgenden Satz formuliert. Ein bemerkenswerter Aspekt ihrer Karriere ist der nahtlose Übergang von der Digital- und Medienwelt zu einer Führungsposition in einer großen Soziallotterie. Deswegen frage ich, ist nämlich dann doch so, wie es formuliert ist, ein Branchenwechsel.
Aber Chat, die künstliche, die AI kann ich alles sehen und insbesondere nicht meine Motivation und auch nicht die Unternehmen letztendlich so sehen, die ich ja, also wo ich war, weil zum Beispiel eins meiner letzten Job, das war eins der größten indischen Unternehmen und eins der größten in Indien. Und wer hat schon mal 4 Jahre bei einem indischen Unternehmen gearbeitet und ich war die einzige Frau und die einzige Nicht-Inderin in einem großen internationalen Kontext. Und das kommt da zum Beispiel nicht vor, aber das hat mich dahin getrieben.
Steht hier wirklich nicht.
Ja.
Muss ich nochmal.
Da sieht man eben auch noch, die Grenzen.
Noch mit dem Chatty reden. Warum hast du das gemacht? Warum warst du bei einem indischen Konzern?
Weil mich das interessiert hat. Es ging darum, also damals Bollywood nach Deutschland zu bringen. Und ich habe ja den ersten Bollywood-Sender in Deutschland gelauncht und auch eine digitale Plattform hier, die es immer noch gibt, C5, wo es darum ging, sowohl indischen Content, aber auch andere Inhalte nach Deutschland zu bringen, zum Beispiel aus der Türkei, aus Kroatien. Da gibt's ganz tolle Inhalte und letztendlich auch so zur Völkerverständigung und zum Zusammenhalt beizutragen. Also es gibt immer auch ein bisschen darum, nicht nur digitale Medien, sondern was kann man hier für die Gesellschaft tun oder wie entwickeln wir uns in Deutschland auch weiter? Und das hat mich da interessiert.
Naja, das kann ich nachvollziehen. Und trotzdem interessiert mich, wie dann der Sprung zur Postcode-Lotterie gekommen ist.
Also als man mich gefragt hat, ich bin über einen Headhunter angerufen worden, kannst du dir das vorstellen, zur Deutschen Postcode-Lotterie, die Postcode-Lotterie zu gehen? Da kannte ich die Postcode-Lotterie gar nicht. Und ich habe zuerst gesagt, Lotterie, das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Und dann hat derjenige, der mich auch ein bisschen kennt, gesagt, ich glaube, du passt da super hin. Und dann habe ich mich damit beschäftigt. Und ich muss ehrlich sagen, und ich glaube, das weiß man jetzt ein bisschen mehr, du ja auch, was die Postcode-Lotterie ist und tut. Es hat mich so begeistert. Ich bin dann nach Amsterdam gefahren, wo ja die Holding sitzt und habe die Leute da getroffen. Und ich war total begeistert von dem Spirit, von der Idee, von dem, wie es aufgesetzt ist, eine Soziallotterie, aber die nicht nur in Deutschland wirkt. In Deutschland sind wir ein eigenständiges Unternehmen, aber die eben auch in anderen Ländern ist. Und zusammen sind wir der drittgrößte private Fördermittelgeber der Welt. Und inspirierend.
Das wollte ich sagen.
Ja, das sage ich aber. Weil es mich, ich bin da total stolz, auch auf unser Team. Und da kann ich auch nur meine Kollegen in den anderen Ländern grüßen und sagen, gut gemacht.
Der Verbund, ihr seid 5 Länder, richtig?
Wir sind 5 Länder, genau.
Mit
6 Lotterien.
5, Deutschland? Niederlande?
Schweden. Niederlande ist es gestartet. Niederlande ist die größte Lotterie. Schweden, England, Deutschland und Norwegen.
Total verrückt. Aber man muss das nochmal wiederholen, weil ich beobachte nämlich regelmäßig, dass Leute Schnappatmung kriegen, wenn man denen das mal erklärt, dass ihr seid die drittgrößte Stiftung.
Wir sind keine Stiftung.
Fördermittelgeber.
Genau. Weil wir sind, und das ist wichtig, wir sind sozusagen ein Social Business. Ja. Wir sind keine Fördermittelgeber. Also wir sind keine reine Fördermittelgeber, eine Stiftung sind wir nicht, sondern wir sind, wenn man ehrlich ist, ist eine Stiftung auch Bestandteil. Aber wie sagte unser internationaler Botschafter so schön, George Clooney, ihr habt das Fun im Fundraising reingebracht. Und genauso sehen wir es. Es geht nämlich darum, dass jeder spielerisch was Gutes tut. Und das war auch, glaube ich, mal die Ursprungsidee von den Gründern.
Das hat er, glaube ich, bei der letzten Gala gesagt, bei der letzten Veranstaltung. Kann das sein? Da war ich nämlich auch, genau. Und da saß er oben auf der Bühne.
Genau, da hat George Clooney das gesagt. Und witzigerweise hatten wir auch ein Konzept überlegt, wo auch das Bestandteil war. Weil ehrlicherweise, so sehen wir es, weil wir bringen wirklich Spaß rein. Weil wenn wir auch unsere Monatsgewinne, wir fahren ja auch immer zu unseren Monatsgewinnern in ganz Deutschland, letztes Mal in Binz, fahren wir da mit einem großen Team hin, überraschen die Leute und machen eine Party zusammen.
Und die haben richtig viel gewonnen.
Ja, die haben richtig viel gewonnen, genau. Das erste Mal in Mecklenburg-Vorpommern waren in Binz und alle waren begeistert und dann machst du eine Party zusammen und feierst zusammen. Und weil wir wollen ja Community stärken.
Müssen wir gleich nochmal drauf eingehen. Eine Frage vorher noch. Erklär mal ganz kurz, wie es funktioniert.
Also, jeder spielt mit seinem Postcode. Und den Postcode gibt's so in Deutschland nicht. Den gibt's zum Beispiel in Amsterdam, aber in Deutschland ist das die kleinere Einheit einer Postleitzahl. Du spielst mit deiner Postleitzahl, bei dir zum Beispiel.
Mhm. 10627.
10627 und dann kriegst du einen Strichcode. Du hast noch kein Los, ich merke
sofort. Klar, habe ich eins.
Na, dann müsstest du es eigentlich erklären.
10627AN.
Ah, sehr gut. Und dann der Strichcode steht für deinen Postcode.
Natürlich. Das ist super. Als wäre ich darauf nicht vorbereitet. Eins.
Oh, es gibt drei.
Ja, ich habe auch
noch Luft nach oben.
Schon zum zweimal gewonnen.
Sehr gut. Wie viel hast du gewonnen?
Jeweils 10 Euro.
Ja. Aber bei uns gibt's jetzt bald Sachpreise. Also wir werden 10 Euro abschaffen und dann kannst du dir aussuchen aus einem Shop, was du dann haben möchtest.
Hm. Aber ich finde das Konzept Zukunft. Voll gut, aber du musst es jetzt trotzdem erklären.
Ja, also ich muss es jetzt nochmal erklären.
Nachdem ich mich gerechtfertigt habe, dass ich...
Also man kann bei uns jeden Tag, jede Woche und jeden Monat gewinnen, aber einmal im Monat verlosen wir sozusagen den Monatsgewinn. Das sind zurzeit 1,4 Millionen Euro und da gewinnt, wird natürlich eine notariell beglaubigte Ziehung jeden Monat durchgeführt, und dann gewinnt ein Postcode 700.000, also die Hälfte von 1,4 Millionen, und den andere 700.000 werden in der Postleitzahl, die im Postcode sind, werden zwischen den Teilnehmenden verteilt. Und da kommen dann mal 100, mal 50, mal 200, mal 400 zusammen und der Postcode-Gewinner, das kann, meistens ist einer, aber meistens so bis zu drei Leute, die gewinnen dann eben 700.000. Und was wir machen, wir sagen dir, du hast gewonnen, wir sagen dir aber nicht wie viel und dann kommen wir mit einem Team dahin und überraschen dich, weil wir wollen das mit dir wirklich feiern. Und da kommen wir mit einem großen Team hin, mit roten Jacken, mit goldenen Checks. Und wenn du Glück hast, kommen auch noch unsere Botschafter Kai Pflaume und oder Katharina Witt mit. Und das ist jedes Mal wirklich für jeden von uns. Ich war das letzte Mal mit in Aschersleben.
In Sachsen-Anhalt.
So, ja, da war ich, das war so toll. Es war wirklich toll. Und ich bin dann auch immer so berührt, weil die Leute haben wirklich Spaß zusammen. Und dann laden wir immer Politik dazu ein, ne? Und insbesondere auch die Charities, die wir da in der Region fördern. Und die sollen auch ein bisschen erzählen, was sie machen, damit jeder, der das Los hat, auch genau weiß, wo sein Geld hingeht. Denn mit jedem Losbeitrag, und das ist ja das Schöne, tust du immer was Gutes, in deiner Umgebung, groß oder klein.
Das ist jetzt genau die Frage. Wie kommt also Geld zu den NGOs?
Ja, also eigentlich ist die Idee natürlich, dass mit jedem Losbeitrag, oder beziehungsweise nicht die Idee, mit jedem Losbeitrag förderst du sowohl groß und klein in deiner Nachbarschaft, aber eben natürlich auch große Organisationen. Und jeder kann bei uns einen Förderantrag stellen über unsere Website unter Projekte. Und ein Beirat, der zweimal im Jahr tagt, unter Vorsitz von Professor Dr. Rita Süßmuth und Sabine Leutzer-Schnarrenberger, entscheidet zweimal im Jahr über die Förderanträge.
Genau, und ich möchte jetzt keine Werbung dafür machen, aber ich kann das jedem empfehlen, weil wir haben genau das getan und sind Förderpartner. Und total glücklich damit. Wirklich glücklich damit.
Herzlichen Glückwunsch.
Weil du nämlich vorhin, und das stimmt auch, du hast etwas sehr Schönes gesagt, ihr fahrt nach einem Prinzip, ihr nennt dieses Prinzip Build on Trust. Kannst du das erklären?
Ja, ich glaube, die Funding-Philosophie, und das sage ich für die ganze Postcode Lottery Group, ist schon auf Vertrauen, also das geht, dass wir der Meinung sind, dass grundsätzlich man Vertrauen in die Förderorganisation haben sollte. Und dass wir in Deutschland fangen wir damit erst an, auch sogenannte Postcode-Partner, dann haben die eine projektungebundene Förderung über mehrere Jahre bekommen, die dann aber natürlich auch, da brauchen wir dann schon eine Leistungsbeziehung, die ein bisschen länger dauert, wir brauchen Vertrauen, unser Team muss da auch schon gewisse Einblicke haben, aber das, glaube ich, zeichnet die ganze Postcode-Lotterie-Gruppe aus das ist, glaube ich, auch besonders hier in Deutschland. Wir fördern klein oder groß und wir wollen auch Projektförderung immer weiter beibehalten, denn das ist auch in der Nachbarschaft fördern wir bei die Bienen um die Ecke, die Streuobstwiese oder das Theater in Pankow. Aber die großen Organisationen wie auch zum Beispiel Greenpeace, Human Rights Watch, Ärzte ohne Grenzen, etc., die fördern wir eben auch. Und ich glaube, das Prinzip ist aber eigentlich ein Vertrauensprinzip.
Was voll gut ist, weil das nicht auf alle zutrifft.
Nee, weil wir auch glauben, als Organisation weißt du am besten, wie du deine Mittel einsetzt.
Amen.
Und am Ende des Tages brauchst du für viele Projektanträge bei anderen Organisationen und insbesondere auf der öffentlichen Hand so viel zusätzliche Menschen, die diese Förderanträge bearbeiten, kontrollieren. Und das ist eigentlich manchmal schade, weil so viel geht natürlich Geld dann in Overheads, die man sonst besser einsetzen könnte.
Ja, zumal ja diese Verwaltungskostenpauschale auch in Förderanträgen in der Regel nicht gern gesehen wird, was das Problem zusätzlich schwer macht. Also wenn wir Fördermittelanträge stellen und die jetzt nicht bei euch stellen, sondern woanders stellen und wir wollen eine Verwaltungskostenpauschale mit reinschreiben, fällt die in der Regel raus. Was echt bitter ist, weil wir haben eine halbe Stelle, die sich mit nichts anderem beschäftigt, als Fördermittel abzurechnen.
Ein kleiner Hinweis in eigener Sache. Der Goodcast wird von uns mit viel Liebe für dich produziert. Bitte gib uns ein bisschen Liebe zurück und vergiss nicht, den Podcast zu abonnieren und zu bewerten. Auch über Kommentare freuen wir uns.
Nochmal eine Frage zurück, also quasi doppelte Rolle rückwärts. Du machst diesen Job jetzt wie lange? 2,5 Jahre?
Ja, ungefähr 2,5 Jahre.
Was würdest du sagen, ist der größte Unterschied zwischen den Jobs, die du vorher gemacht hast, die ja nicht unbedingt gemeinwohlorientiert waren?
Gemeinwohlorientiert, ich finde das immer ein schwieriges Wort. Also gemeinwohlorientiert waren sie alle, muss man ehrlich sagen. Aber hier ist es jetzt so, wir sind eine gemeinnützige Soziallotterie. Und man muss sagen, erstmal finde ich es schade, dass Soziallotterien so wenig bekannt sind in Deutschland, weil alle Soziallotterien, die im Markt gibt, die haben alle ihre Berechtigung und wir halten wirklich auch Deutschland zusammen letztendlich, weil wir zusammen auch so viel fördern. Und ich würde mir wünschen, dass wir noch viel mehr zusammen auch machen. Und deshalb würde ich mir wünschen, dass Soziallotterien an sich auch in einer politischen Landschaft viel mehr Aufmerksamkeit noch bekommen. Und das, was ist, aber der Unterschied ist natürlich, dass, also vielleicht andersrum. Was mich immer interessiert hat, durch was sind Massen beeinflussbar? Wie gehst du mit Massen um, etc.? Und das hat mich sowohl in meinen früheren Jobs immer interessiert und damit hatte ich zu tun. Und eigentlich ist es jetzt auch das Gleiche, weil wir wollen schon groß werden. Wir sind in den letzten Jahren sehr schnell gewachsen, dank unseres tollen Teams, auch dank meiner internationalen Kollegen und vieler Partner hier in Deutschland. Und das wollen wir natürlich noch, da wollen wir natürlich noch mehr wachsen und auch viel mehr noch in Deutschland bewegen und gestalten und gerne eben auch mit Partnerschaften, weil daran glaube ich eben auch. Und so viel Unterschied zu meinen früheren Jobs ist es gar nicht, weil am Ende des Tages geht es darum, ein Team aufzubauen, mit einem Team die Welt zu gestalten und das war früher genau das Gleiche und mit Partnern was Gutes auf die Beine zu stellen. Und natürlich überwiegt jetzt hier noch mehr das Gutes tun, muss man sagen, weil das die DNA einer Soziallotterie ist. Aber das war auch, aus meinem anderen Job war das auch Bestandteil. Aber das überwiegt hier. Und ich würde mir noch viel mehr wünschen, dass, kam wirklich aus einer reinen Businesswelt kommen, dass viel mehr diese Business-Aspekte, dass die viel mehr eine Rolle spielen in einer NGO-Welt. Weil man sieht auch gerade die NGOs oder Charities, die so einen Business-Hintergrund haben, dass die schon auch noch erfolgreicher sind. Und dazu würde ich gerne persönlich auch ein bisschen beitragen, um auch ein bisschen zu helfen, dass auch noch mehr dieses Social Business, was wir letztendlich ja auch sind, dass das noch viel mehr in Deutschland etabliert wird und auch viel mehr noch eine Öffentlichkeit bekommt.
Ja, das ist tatsächlich zu wenig. Und das ist... Ich habe das gestern in einem anderen Interview festgestellt mit Janina Breitling. Das ist immer noch eine Blase. Das ist wirklich verrückt. Ja. Auch dieses ganze Social-Business-Thema, auch dieses ganze Non-Profit-NGO-Stiftung, das ist immer eine Blase. Und so richtig ein gutes Gefühl dafür, wie groß das eigentlich ist, habe ich nicht.
Ja, und es ist so groß und ich muss ehrlich sagen, weil bei allem, weil ich ja natürlich auch einen Medienhintergrund habe und ich finde es immer, ich kann es immer sagen, weil es gibt so viel tolle, engagierte Menschen wie dich auch. Aber es gibt auch so viele andere und die, wir wollen denen auch eine Sichtbarkeit geben. Und das finde ich zum Beispiel auch hier toll, dass du ihnen eine Sichtbarkeit gibst. Und eigentlich müsste nicht ich hier sitzen, sondern unsere ganzen Charities, unsere ganzen tollen Menschen, die sich für so viele Sachen engagieren, aber die keine oder zu wenig Sichtbarkeit in Deutschland haben. Da fehlen mir auch die guten Nachrichten, weil es wird so viel Angst gemacht. Und was wir sehen, ist genau das Gegenteil. Wir sehen die Mutmacher, wir sehen die, die wirklich die Welt verändern wollen. Wir sehen die Weltgestalter. Und ich würde mir viel, viel mehr Podien, Flächen geben, wo sowas mehr sichtbar ist, weil ich glaube, das würde auch andere Menschen ermutigen, in der Richtung was zu machen und sich noch viel mehr zu engagieren. Und ja, und daran arbeite ich auch.
Ich muss die Frage stellen, weil wenn ich sie nicht gestellt habe, dann würde ich mich hinterher ärgern. Das ist ein bisschen eine kontroverse Frage und mit Sicherheit rechnest du damit. Als Soziallotterie seid ihr am Ende immer noch eine Lotterie und ihr verdient Geld damit, dass Leute spielen. Das heißt, tendenziell ist ja Spielen an sich erstmal nichts Gutes. Oder würdest du das anders bewerten?
Boah, das finde ich jetzt eine sehr provokative Frage.
Und ja, warte, ich ordne dir das anders ein.
Und Spielen, was heißt, du spielst? Also ich finde Spielen, das finde ich jetzt schwierig, weil es ist am Ende des Tages eine Soziallotterie und es ist ein Abo und du zockst ja nicht, ja. Und ehrlicherweise, wir haben eine Studie gemacht von der Postcode-Lotterie. Gut, es ist eins der, das macht nicht süchtig und es ist so, also deshalb finde ich diesen Begriff Glücksspiel für das, was wir machen, wirklich schwierig, wenngleich ich natürlich zugeben muss, dass wir auch in einem Glücksspielstartvertrag geregelt sind, aber wir sind, das nennt man geringgefährdend, aber ich persönlich kann ehrlicherweise, muss ich persönlich sagen, mit diesem Begriff Glücksspiel, was uns betrifft, nicht so viel anfangen, weil du hast ja, also wenn du musst es ja, weißt es ja selber, wenn du los hast, du hast ja nicht die Zockermentalität und denkst, wow, jetzt musst du wieder mitspielen, weil sonst verpasst du was. So ist es nicht. Und ich glaube, dass wenn du jetzt über Wetten oder einarmige Banditen, so Las Vegas, denke ich da dran, unterhältst, aber das sind wir beileibe überhaupt nicht. Und ich fühle mich mit diesem in diesem Umfeld auch da nicht wohl.
Ja, ist voll gut, das einmal so auseinanderklamüsert zu haben. Ich hatte eine kontroverse Frage. Ich, als ich mit den Leuten von Quartiermeister gesprochen habe, das ist ja ein ähnliches Konzept. Also sie verkaufen Bier, damit sie dann hinterher etwas Gutes damit tun können. Und das ist halt, die Frage muss halt einmal gestellt werden. Wie gehe ich damit um, dass Leute Alkohol trinken und dann tue ich was Gutes damit? Und so ein bisschen ist es, du hast es ja gut erklärt, ja, aber deswegen ist die Frage schon irgendwie auch. Zumindest einmal.
Naja, am Ende des Tages geht es so ein bisschen ein anderes Konzept zu haben, wie tust du Gutes? Also letztendlich geht es darum, wie kannst du Menschen noch mehr auch heranführen, Gutes zu tun? Und das war ja, glaube ich mal, weil ich jetzt damals in der Gründungszeit nicht dabei war, aber das war ja schon die Idee, mit Fun spielen, gleichzeitig was Gutes zu tun. Und letztendlich Glücksspiel insoweit als du hast Glück, wenn dein Los gezogen wird, aber wenn man sich überlegt, also ein Los kostet 12,50 Euro und da wirst du nicht arm dabei.
Aber du hast die Chance, reich zu werden.
Genau.
Und Gutes zu tun.
Du hast nicht die Chance, Gutes zu tun, du hast immer was Gutes und du hast die Chance, reich zu werden. Also auf jeden Fall hast du die Chance, dein Leben zu verbessern.
Und die Chance, Kai Pflaume zu treffen. Ich möchte, wenn ich im Übrigen mal das große Los ziehe, ja, möchte ich, dass Kai Pflaume vorbeikommt, weil ich würde Kai Pflaume gerne hier in dem Podcast haben, beziehungsweise gesagt haben, falls du da einen Einfluss drauf nehmen kannst.
Ich kann sehen, was ich machen kann.
Wie viel Geld ist das insgesamt, was ihr verteilt, jährlich?
Also letztes Jahr waren das ungefähr... Also letztes Jahr haben wir an Fördergeldern ungefähr 72 Millionen verteilt und dieses Jahr hoffen wir, dass es wieder mehr werden.
72, damit kann man echt was bewegen.
Ja.
Kannst du einen Überblick geben, was das für Organisationen sind? Also gerade auch, wie die regional verteilt sind? Gibt es ja regionale Unterschiede?
Ja, das ist immer so, wer sich bei uns bewirbt. Dieses Jahr hatten wir haben jetzt gerade eine Förderrunde abgeschlossen, das Highlight mit 1600 Förderanträgen. Unser kleines Team ist da wirklich mit beschäftigt. Und das ist völlig unterschiedlich, ne? Also man muss sagen, dass Förderanträge lustigerweise oder eigentlich auch tragischerweise zu Klima- und Umweltthemen ein bisschen zurückgegangen sind. Die sind immer noch da, aber sie sind ein bisschen zurückgegangen, während, und das ist dann wiederum schön, Förderanträge, die sich eben mit Migration, Integration beschäftigen oder auch mit Bildung, Schule, sind mehr geworden. Und wo wir aber auch noch mehr dazu beitragen wollen, und damit fangen wir jetzt an, das in unseren anderen Ländern schon, machen die es viel regelmäßiger, dass wir noch viel mehr die Organisationen auch miteinander vernetzen wollen. Weil du siehst, das ist natürlich schön bei uns, dass wir so einen Überblick haben, wer wie fördert und wo es auch zusammenpasst. Wir werden jetzt dieses Jahr den Traumtaler für ein Demokratieprojekt vergeben von zwei Partnern von uns, Teach First und Aula, die sich mit Demokratiebildung an Schulen beschäftigt. Und das ist auch von uns mit initiiert. Und sowas ist schön auch zu sehen, dass du was dann gestalten kannst mit Partnern. Und das wollen wir auch noch viel mehr machen, dass wir uns angucken, welche Partner passen zusammen, wo macht Sinn etc., dass wir einfach den Impact noch vergrößern wollen, den alle Organisationen und wir auch in Deutschland haben.
Das ist voll gut. Das heißt, ihr geht ein bisschen mehr in diesen Vernetzungsgedanken rein.
Ja.
Kannst du sagen, wie viele Organisationen ihr insgesamt gefördert habt in den letzten Jahren? Weil dann könnte ich ableiten, wie viel Arbeit ihr zu tun habt, um die miteinander zu vernetzen.
Ja, also ich kann nur sagen, also Organisationen weiß ich ehrlicherweise gar nicht. Die Zahl habe ich jetzt nicht parat. Aber ich glaube mittlerweile sind schon an die 6000 Projekte. Und du musst immer sehen, das sind ja große und kleine, ja, und wir haben ja, wie gesagt, noch sogenannte Postcode-Partnerschaften. Das sind Organisationen, die von uns eine Förderung bekommen, die nicht projektgebunden sind, aber wo wir immer Themen auch abstimmen, und dann sind das mehrere Projekte, ja, und das ist immer schwierig, weil manche Organisationen stellen einen Förderantrag und dann nicht mehr, und dann wissen wir natürlich auch nicht, warum nicht. Und andere Organisationen, die fördern wir schon jahrelang. Aber was ich mir wünschen würde, ist auch noch viel mehr mit den anderen, habe ich auch erzählt, aber das würde ich gerne mit den anderen Soziallotterien auch noch viel mehr zu machen. Auch da wünsche ich mir auch mehr Austausch, ja, weil ich glaube, momentan ist jeder so ein bisschen in seiner Blase, und das würde ich mir anders wünschen, muss ich sagen, weil wir wollen ja alle das Gleiche, wir wollen alle die Welt in Deutschland verbessern, und man sieht schon, dass die Themen natürlich zunehmen. Man sieht schon, dass eine Politik nicht mehr alles finanzieren kann. Man sieht auch manchmal, wo es mehr brennt, wo es weniger brennt, und da wollen wir auch helfen.
Ist total verrückt. Meine Wahrnehmung ist, ich empfehle euch ja immer weiter.
Und sehr gut.
Ja, wirklich.
Hoffentlich auch mit Losen.
Auch das, also die volle Bandbreite. Aber bei den Organisationen stelle ich ganz häufig fest, dass die euch nicht kennen. Und das stelle ich vor allem, das ist nur Beobachtung, aber es kann auch sein, weil wir da als Organisation selber einen großen Fokus haben, gerade in den neuen Bundesländern, haben die ganz häufig keine Ahnung davon, dass es euch gibt, was ich sehr schade finde, weil da sind tolle Organisationen unterwegs. Und dann sage ich immer, ey, Postcode, da müsst ihr hin. Was schade ist. Hast du eine Erklärung dafür, warum das so ist?
Ehrlich gesagt, nein. Also
wir müssen erstmal validieren, habe ich recht? Seht ihr das in euren Anträgen?
Ja, manchmal schon, aber man muss immer sehen, wir sind schon ein kleines Team, für das wir stemmen, weil uns gibt es seit 2016 und wir haben angefangen mit 3 Leuten. Und wir sind so schnell gewachsen, aber unser Team ist manchmal nicht nachgewachsen. Und deshalb jetzt auch diese Förderanträge, diese Zahl, die müssen wir erstmal bewältigen. Und wir müssen das ja auch, das folgt ja auch manchmal so Strategien, die wir dann auch mal gucken, was machen wir, wo machen wir was, wo wollen wir unsere Schwerpunkte setzen etc. Und also zum Beispiel, ich glaube, jetzt dieses Mal war ein größerer Antrag, war nur einer aus Sachsen-Anhalt, was zum Beispiel schade ist. Und vielleicht, ja, aber
das ist echt traurig. Einer?
Ja. Ein größerer, ne?
Kannst du sagen, ja, das ist jetzt eine super spezifische Frage.
Weil das
ist
noch nicht
wert. Genau. Nicht wert, das meinte ich gar nicht, sondern wenn, also nur, dass man eine Vorstellung davon hat. 1600 sagst du insgesamt, ja, einer aus Sachsen-Anhalt.
Ja, nee, 1600, also ein größerer, also die kleineren meine ich jetzt gar nicht. Also jetzt, aber du musst ja überlegen, auch größere Anträge, das ist ja immer dann, ne, das sind dann immer größere Projekte ja auch, ne? Und woran das liegt, weiß ich ehrlicherweise nicht.
Ja. Tja, muss
ich
noch
aber
mehr
ich glaube
mit,
auch,
mehr
da ist, also das, ich glaube auch, da ist manchmal so ein Stiftungswesen noch nicht so ausgeprägt, weil die diese Stiftungshistorie nicht haben und vielleicht liegt es daran.
Wahrscheinlich ist das ein Teil des Problems, weil es einfach strukturell ein riesiges Defizit gibt. Weil, also es gibt keinen einzigen Milliardär, der ansässig ist in Ostdeutschland. Muss man auch erstmal so hinnehmen. Keine große Stiftung, die da ihren Sitz hat.
Ja.
Bis auf die DSEE, aber das ist schon echt ein strukturelles Problem. Deswegen ist es auch schwierig und deswegen wundert es mich umso mehr. Wenn ich vor Ort ein Projekt machen möchte, gerade in Ostdeutschland, habe ich keine ostdeutschen Stiftungen, also keine richtigen Anlaufstellen dort. Kinnings, die sind da. Aber umso merkwürdiger ist es, dass sie dann die anderen Stiftungen nicht auf dem Schirm haben. Naja, kurzer Exkurs. Nein, kurzer Exkurs. Wo geht die Reise für euch hin? Was stellst du dir vor? Wo steht ihr in 10 Jahren?
Ach, das ist schwierig. Auf jeden Fall wollen wir noch mehr wachsen und wir wollen schon groß, ja. Und ich würde mir wünschen, dass jeder in Deutschland ein Postcode-Lotterie los hat und dass jeder die Postcode-Lotterie kennt und dass man mit der Postcode-Lotterie immer Fun verbindet und immer was Gutes tun. Also immer klein und groß, wie wir es jetzt auch immer haben. Aber wie gesagt, es sollte ein etablierter Player sein und immer mit Glück verbunden.
Das ist ein schönes Schlusswort. Friederike, ich habe noch eine Frage an dich. Mit welchem Song möchtest du diesen Podcast beenden?
Alles wird gut von Max Rabe.
Boah, das ist ein schöner Song. Ja. Das kam wie aus der Pistole geschossen, das war vorbereitet.
Na, weil ich habe ihn auch gerade, also ist ja irre. Ich wusste, dass du mich das fragst, weil ich deine Podcasts ja schon vorher gehört hatte.
Danke für das schöne Lied und danke für deine Zeit.
Dankeschön.
Es wird wieder gut, auch wenn's nicht so aussieht. Die letzte Zeit war sehr schwer. Es wird wieder gut, der Schmerz wird vergehen und du wirst sehen, es wird wieder gut, es wird wieder gut. Es ging alles schief, ganz massiv. Es war, wenn man mal ehrlich ist, ein Tief. Es geht mal runter und mal rauf, nimm's in Kauf. Im Leben wie beim Dauerlauf. Gib nicht auf, es wird wieder gut, auch wenn's nicht so aussieht. Die letzte Zeit war sehr schwer. Es wird wieder gut, der Schmerz wird vergehen. Und du wirst sehen, es wird wieder gut. We'll be right back.
Goodcast, der Podcast, der wirkt. Präsentiert von Viva Equality mit freundlicher Unterstützung von Makiko.